So Leute, endlich geht's weiter. Ich bin Alex Barbian und begrüße euch recht herzlich zur dritten Folge unserer Podcast-Reihe Der alte Zorn, 25 Jahre Turbostart, präsentiert von Flux FM. Diesmal werden wir uns die Zeitspanne zwischen 2016 und 2020 vornehmen und uns intensiv mit den Platten Abalonia, Nachtbrot und Utlande beschäftigen. Um euch den Grenzübertritt in den Turbostart zu erleichtern, startet diese Folge mit einem prominenten Grußwort, das, wie ich finde, nochmal sehr eindringlich zusammenfasst, warum wir uns alle sehr glücklich schätzen können, dass Jan Windmeier, Peter Carstens, Roland Santos, Tobi Knopp und Martin Ebsen seit mittlerweile 25 Jahren zusammen Musik fabrizieren und diese mit uns teilen. Der Absender, Casper. Über seinen Turbostartbezug und entsprechende Referenzen in seinen Liedern hatten wir hier ja bereits gesprochen.
Anfang der 2000er muss es gewesen sein, dass eine gute Bekannte von mir die Band in der Nähe von Bielefeld auf so einem Umsonst- und Draußen-Festival gesehen hat und wahnsinnig begeistert war von dieser Band namens Turbostart. Und ich glaube, die aktuelle Veröffentlichung zu der Zeit war gerade das Album Schwan. Und ich habe zu der Zeit in Bielefeld in einem Plattenladen gearbeitet, der auf so Punk und Metal und Hardcore und allen Subgenres dessen spezialisiert war und habe mir dann das Album Schwan mitgenommen, aber weil sie da auch schon stand, hier ist das Flamingo-Album auch direkt mit. Und dann habe ich zum ersten Mal diese Songs halt gehört, ne? Eine Stadt sucht ihren Mörder oder Monstermutter, was war, 18:09 Uhr. Dreiecken, ein Elvers natürlich. Und es hat mich alles so umgehauen. Einerseits, weil es diese krasse, sehr eigene, melancholische Grundstimmung hat, aber auch dieser treibende Lokomotivenbeat, der sich durch viele Songs zieht. Aber auch diese Dringlichkeit und den Aufbruch in der Stimmung auch gibt. Und aber für mich vor allem natürlich die Mystik in den Texten. Ich glaube, kein Turbostart-Song hat wirklich die Bedeutung, die ich persönlich oder viele andere ZuhörerInnen da reininterpretiert haben oder auch in einzelne Zeilen reininterpretiert haben. Und das, muss ich sagen, hat mich ehrlich wahnsinnig inspiriert und auch geprägt. Also diese Art zu schreiben und dass man dem Publikum nicht alles vorkauen muss, dass nicht alles simpel sein muss, dass Gedanken springen können und dass die Kunst auch ein eigenes Feld ist, dass man zu eigenen Bedingungen spielen kann und auch unbedingt muss. Und das alles zusammen mit diesem Druck, den sie als Band live erzeugen, ja, Wahnsinn. Ehrlich, eine irrsinnig wichtige Band für mich künstlerisch, aber auch persönlich und eine Rieseninspiration. Turbostart.
Danke, Casper, für die beste Sinus-Anmoderation aller Zeiten. Um das für ihn prägende Turbostart-Frühwerk, also um Flamingo und Schwan, ging's ja schon in Episode 1. Letzte Woche haben wir die Alben Vormann Leis, Das Island-Manöver und Stadt der Angst beleuchtet. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass die Band und auch Produzent Moses Schneider damals nicht hundertprozentig zufrieden ist mit Stadt der Angst aus 2013. Genau an diesem Punkt knüpfen wir jetzt wieder an, weil wir ein wichtiges Ereignis in der Bandgeschichte bisher gar nicht besprochen haben. Die Stadt der Angst Release Party. Martin Ebsen nach dem obligatorischen Jingle.
Alte Liebe, altes Leben, alter Zorn.
Also das Beste eigentlich war an der Stadt der Angst war nämlich die Release Party. Wir haben quasi da, wo wir proben, das ist so eine alte Kaserne gewesen in Schleswig, so ein Kaserngelände. Und das war halt lag halt brach und ein Kumpel von uns hat da irgendwie halt Proberäume reingebaut und dann haben sie noch irgendwie so das alte Offizierscasino mitgenommen und da haben sie dann angefangen, Konzerte zu veranstalten. Und er sagte dann, guck mal, da oben, da sind noch die ganzen Räume mit den Betten und so, die sind dann noch alle drin und sowas. Und dann haben wir gesagt, ey, da können ja auch alle pennen. Und dann haben wir halt quasi da unsere Release-Party gemacht und dann mit angeboten, quasi, dass die Leute da pennen können halt auch und so. Und dann hat Tobi noch irgendwie für die Schlafanzüge irgendwie da bedruckt und sowas. Und dann haben wir da eine Release-Party gefeiert mit allen möglichen Leuten, die von weit her kamen und da auch noch pennen konnten und so. Das war irgendwie total witzig.
Und so findet auch die holprige Reise statt der Angst ein geradezu legendäres Happy End. Auf dem brachliegenden Kasernengelände in Schleswig proben Turbostadt heutzutage allerdings leider nicht mehr.
Ja, die wollen da irgendwie so einen reichen Stadtteil bauen oder so einen neuen Stadtteil mit Marina und so ein Zeugs und Filetgrundstück und so, du weißt schon. Und da mussten wir da leider raus.
Ja, also besonders für den Raum Schleswig war das schon eine wichtige Geschichte. Und das war einfach sowas, so Jugendarbeit und Räume, wo Jugendliche sich ausprobieren können oder Kunst machen können, gibt es nicht so viel in Schleswig. Und das ist schon eine sehr traurige Geschichte, dass sie das dann einfach aufgrund der Lage und der Spekulationen dann irgendwie halt weghauen. Und im Grunde genommen, also für uns sah es dann so aus, dass einfach nichts passiert. Es ist jetzt einfach eine kaputte Baustelle. So.
Genau, und das wird nämlich dann für die nächsten Sachen auch irgendwie ein bisschen interessant, weil das war halt so ein Proberaum. Sehr, sehr viele junge Leute da haben da auch Proberäume drin gehabt in diesem Haus, wir auch. Und da ich halt von außerhalb kam, habe ich da auch immer gewohnt im Proberaum. Und später kam Tobi auch noch dazu, der hat da auch noch mitgewohnt in unserem Lager. Da haben wir natürlich die ganzen Kids da auch immer getroffen, die halt alle in Metal-Bands gespielt haben, die ganze Nacht durch Metal gespielt haben, eigene Konzerte irgendwann angefangen haben, in ihren Proberäumen zu machen und so. Da merktest du richtig, wie, wenn du den Leuten Raum gibst, dass da dann was passiert. Wir haben ganz viel da rumgehangen und für die nächste Platte, dann für die Abalonia, dann ganz viel so ausprobieren können. Einfach, weil wir sehr, sehr viel Zeit hatten und auch sehr viel Input und sehr, sehr großes Miteinander da auch war.
Schleswig ist im kreativen Sinne also ein sehr fruchtbarer Boden und schlussendlich auch der Ort, an dem das nächste Album Abalonia laufen lernt. Bevor es soweit ist, passieren allerdings noch einige wichtige Weichenstellungen. Ende 2014 und Anfang 2015 spielen Turbostadt eine Tour zum 15-jährigen Bandjubiläum. Alle BesucherInnen der insgesamt 14 Konzerte bekommen die exklusive 10-Inch-Vinyl Live at Clouds Hill geschenkt, auf der 8 alte, aber neu aufgenommene Songs enthalten sind. Mit Felten wird etwa zu dieser Zeit ein weiteres Mitglied in die Turbostadt-Familie integriert. Er unterstützt die Band seither maßgeblich in Sachen Presse und Orga.
Der stand auf einmal im Esso beim Konzert von uns im Backstage und hat sich vorgestellt als Hallo, ich bin Felten, und dann haben wir uns irgendwie kennengelernt. Ja, und dann ist er so völlig, also voll mit Elan dann irgendwie in diese Turbostadt-Sache gegangen, weil er sagte, er hat Lust mit uns zu arbeiten, weil er das halt gut findet, was wir machen. Und das war dann gleich von Anfang an ein gutes Gefühl. Und seitdem ist er irgendwie an Bord und war auch ganz schnell nicht mehr wegzudenken aus dieser, nennen wir es jetzt mal Turbostadt-Familie, die wir da so sind. Also das ist schon sehr viel, was Umberto und Felten für uns halt tun. Sie möchten sich nicht Management nennen, aber im Grunde genommen übernehmen die da halt ganz viele Arbeiten und unterstützen uns.
Naja, und auf jeden Fall kamen die dazu. Und es stand nämlich an, dass wir eine neue Platte machen wollten. Und wir fanden halt, dass bei der Platte davor, dass das nicht so gut gelaufen ist. Auch mit der Pressearbeit und so ein Zeugs. Und da kam bei uns die Überlegung und dass wir sagten, okay, wir wollen das halt nicht einem Label überlassen, wie die Pressearbeit zu laufen hat, weil da haben wir überhaupt keinen Einfluss drauf. Und der wichtigste Punkt auch, die hören dann immer auf, sobald die Platte irgendwie draußen ist, lassen die irgendwie Stift und Hammer liegen und dann ist auch alles vorbei. Und das wollten wir unbedingt verhindern. Und das war halt die Idee, dann einen eigenen Presseagenten zu haben und dem dann zu sagen, okay, Plattenfirma, wenn ihr die Platte machen wollt, sehr gerne, aber das ist der Mensch, der die Pressearbeit macht.
Felten ist sicherlich nur einer von ganz vielen Bausteinen dieser Entwicklung, aber irgendwie geht zum Jahresbeginn 2015 ein Ruck durch die Band. Plötzlich ist da neuer Ehrgeiz, neuer Aufbruch, neue Einfach-mal-machen-Stimmung und das schon im Abalonia-Writing-Prozess.
Bei der Abalonia ist es halt so, dass man, oder dass ich jedenfalls, ich kann da vielleicht nur für mich sprechen, aber vielleicht auch für alle anderen, dass da unheimlich viel Lust dran war, an der eigenen Profession oder so, ne? Dass man sich für die Sachen interessierte und dann auch mal Sachen sagte, wie ja, lass doch mal soundmäßig nochmal was anderes machen, lass uns doch das mal, dieses oder jenes ausprobieren, aber auch vom Kompositorischen, dass wir sagten, lass mal nicht nur Strophe, Refrain, Zwischenteil, Refrain, fertig, aus, so, sondern lass noch mal gucken, was man noch irgendwie erzählerischer werden kann von dem Ganzen. Und dann gab es schon in meinem Kopf dieses Ding, dass man ja vielleicht eine ganze Geschichte durcherzählen kann auf so einer Platte. Und das sollte sich dann auch in den Liedern widerspiegeln.
Abalonia wächst also als Konzept, als erzählerisches Storytelling, als romanartiges Album. Der Titel der LP ist einem Liedtext von den Pixies entnommen und beschreibt eine Art Sehnsuchtsort. Je nach Lesart kann Abalonia als Fluchtgeschichte verstanden werden. Die Figur Semona taucht im Laufe der Dramaturgie immer wieder auf und lässt Sätze à la »Komm mit mir, wir bleiben nicht zum Sterben hier, alles ist besser als der Tod« verlauten. Logischerweise deuten viele Menschen das Album damals als präzisen, widerspenstigen, empörten Kommentar zur damaligen Weltlage und zur sogenannten Flüchtlingskrise, die 2015 zu einem breit diskutierten Gegenstand der deutschen Öffentlichkeit wird.
Ja, wobei das ein klassischer Fall ist von, man macht etwas und dann verändert sich die Lage im Land und dann auf einmal wird es als widerspenstiger Kommentar aufgefasst, also... Die ganze Platte geht natürlich nicht um Flucht und so eine Geschichte. Natürlich ist es eine Odyssee-Geschichte, also eine Sache der also quasi der Selbstfindung auf einer Reise so, aber war gar nicht so als Kommentar zur Flüchtlingskrise gemeint eigentlich oder gedacht im Vorfeld. Ein Lied ist da drauf, das ist natürlich das Jazz da so ein bisschen auf dem Thema rum so, aber das sollte ursprünglich auch gar nicht auf die Platte drauf. Also das ist so ein bisschen, da beißt sich so der Hund in den Sack, ne?
Wobei das ja auch kein neues Thema ist. Also Leute denken gerne dann an den Punkt der Flüchtlingskrise, aber all diese Probleme und all diese Geschichten, die dann da erzählt werden, das gibt es ja schon Ewigkeiten.
Das fand ich am Anfang ganz seltsam, als die Reviews für die Platte kamen, dass da so viel gesehen wurde, also so rein, nicht rein interpretiert, aber halt, dass man halt so und ich saß dann da so, oh, das ist ja interessant.
Wenn die Dinge im Turbostart zu eindeutig wären, wären Turbostart nicht Turbostart. Das haben wir ja schon gelernt. Wenn Martin sagt, dass die Zusammenhänge zwischen Abalonia und seiner Zeit in weiten Teilen von Zaungästen, HörerInnen und Pressespiegel konstruiert wurden, wird er wohl recht haben. Immerhin hat er die Platte ja geschrieben. Und trotzdem, da bleibe ich stur, fallen beim Hören von Abalonia erstaunlich viele Zeilen auf, die sich zumindest anfühlen wie direkte Reaktionen auf brennende Geflüchtetenunterkünfte und das gleichzeitige Erstarken rechter Kräfte um 2015. Das Mittelalter bricht da wieder durch. Es ist viel grauer, als du denkst. Vielleicht gibt's ja zur Bockwurst noch Backpfeifensalat. Nur ein Königreich aus Scheiße würde euch gut stehen. Im Dunkeln liegt die Oper, die Stadt noch viel zu nett für die hässlichsten Gedanken in euch. Das sind doch ganz offensichtliche Vorstöße gegen die Pegida-Bratzen in Dresden, die erstarkende AfD, den Hogesa-Mob und die alten Nazi-Kader, die 2015 plötzlich wieder aus ihren Löchern kriechen und zum Beispiel im sächsischen Heidenau Rostock-Lichtenhagen-artige Zustände bewirken.
Aber dieses Lichtenhagen-Gefühl, sag ich mal, wie du das gerade genannt hast, das ist ein Gefühl, das mich nie verlassen hat. Also das spielt in jeder Turbostartplatte ist eine Rolle, weil dieses Pogromhaftige, diese Angst vor diesem Mob, der eigentlich hier nur schläft und darauf wartet, dass er geweckt wird in Deutschland immer. So, das ist bei mir omnipräsent. Das sehe ich überall, auf jedem Volksfest, überall, bei jedem Einkaufsbummel sehe ich diese ganzen Visagen und denke, Hilfe, Alter, wenn die von der Kette gelassen werden, das wird nicht gut ausgehen. Dass das so passiert, war eine Sache, auf die war ich sehr gut vorbereitet, ja. Gefühlsmäßig. Ja. Und ich glaube, also bei Turbostart alle, so. Also auch aus dem Szenerie, aus der wir kommen. So.
Okay. Wer mit 18 wöchentlich am Antifa-Café im Husumer Speicher teilnimmt, hat lebenslang eine Sensorik für rechte Umtriebe. Ich finde, Martin hat das gerade sehr beeindruckend beschrieben. Zurück zum Charakter der Platte und zu ihrer Entstehungsgeschichte. Dieser Sturm- und Drangphase in der Kleinstadt Schleswig, in der Turbostaat nicht nur auf lyrischer, sondern auch auf musikalischer Ebene gänzlich neue Wege gehen.
Die Beschäftigung, das hat Martin vorhin einmal angerissen, mit dem Machen der Platte an diesem Ort in Schleswig. Wir haben da gewohnt, mehrere Tage die Woche gemeinsam gekocht. Die anderen sind aus Flensburg gekommen, wir haben zusammen Musik gemacht, wir haben alleine Musik gemacht, wir sind irgendwie im Winter an der Schlei spazieren gegangen, andauernd draußen nachts gewesen. Die Metalband, die bis um 4 Uhr probt, das war eine sehr volle, wilde, also so für die Zeit war das sehr, sehr, sehr wild, dass da so viel passiert. Das war irgendwie geil.
Was machen Turbostaat, wenn sie die Songskizzen fürs nächste Album weitgehend fertig haben? Richtig, Moses Schneider anrufen, Sachen packen und ins Studio fahren. 2015 heißt das, ab nach Berlin, wo Moses und sein Kollege Tim Tautorath bereitstehen, um Abalonia aufzunehmen.
Wir sind ins Hansa-Studio gegangen in Berlin. Das ist das Studio, wo ich früher gelernt hatte. Insofern ist mir das Studio, das Mischpult und alles, was da ist, sehr, sehr vertraut. Und da haben wir das Abalonia-Album aufgenommen. Ich finde, die Band hat super geil gespielt, war super drauf. Hansa hat alles gegeben, das Studio hat alles gegeben, die Band hat auch alles gegeben. Und es ist für mich vom Klang her auch mit das tollste Album von Turbostaat.
Die Gitarren klingen auf Abalonia cleaner und postpunkiger als vorher. An Hall und Breite wird nicht gespart und die Drums werden, Thema neue Wege, in einem gekachelten Raum aufgenommen. Irgendwie fügt sich alles nahezu perfekt zusammen, obwohl oder gerade weil Turbostaat sehr frei aufspielen.
Das, was mit diesem einfach mal machen, ging dann halt auch so um Ideen und so eine Sachen, dass das, wenn Tobi da zum Beispiel so ein Trip-Hop-Bass spielt, dass man dann sagt, ey, warum nicht? Können wir doch mal machen. Können wir ja mal als Band spielen. Wie ist denn das, wenn so eine Rüttelband das spielt? So, ne? Und so ging es dann auch weiter im Studio, dass Moses zurückkehrt ins Hansa-Studio und sagt, ey, wir nehmen das im Studio auf. Wir stellen das Schlagzeug nicht in den für den Schlagzeug vorgesehenen Raum, sondern wir stellen das in den Kachelraum. So, wir machen hier jetzt so ein krasses kalten, düsteren Klang, so. Das müsste eigentlich dann Peter Schmidt mischen. So, dann hat er Peter Schmidt gefragt, ob der das mischt. Der hat gesagt, ja, kann ich machen. Muss ich aber stückeln im Sommer. Hat den ganzen Sommer gemischt. Dann hat sich immer so Sachen ausgedacht, so. Und so kam so ganz viel zusammen. Wir sind zwischendurch in der Pause, sind Roland und ich mal runtergegangen, weil da unten das Emil Berliner drin ist. Das ist das alte Klassik-Studio von denen und die haben Vinylschneidemaschinen und all so ein Zeugs und dann haben wir uns mit denen unterhalten und dann hat der Typ gesagt, ey, ich mach euch den Vinylschnitt, dann braucht ihr keine Testpressung, dann geht das alles schneller und sowas und dann hat Roland sich da noch involviert und irgendwie da mitgemacht und sowas und weißt du, das ist so diese Lust an der Profession, dass ich meine, dass es einfach Spaß macht, die Sachen zu lernen und mitzumachen und echt super Leute dadurch zu treffen, die alle irgendwie sich involvieren. Und so war das halt bei dieser Platte. Das war teils Glück, aber teils lag es auch wirklich daran, so wie Tobi sagte, dass man einfach sehr viel Energie und sehr viel Zeit da reingesteckt hat.
Die Platte ist, glaube ich, auch so geworden. Und das, was da drauf ist und die kleinen Experimente und die inhaltlichen Sachen und so, weil wir zu der Zeit einfach total involviert waren, ne? Voll Bock hatten auch irgendwie, dass das ordentlich wird. So, dass halt diese Klausuren halt, wir spielen als Band, es ist Feierabend und Martin und ich sitzen da teilweise, also ich kann mich erinnern, dass es Momente gab, wo dieses zu zweit da sitzen und halt irgendwie, keine Ahnung, Action Bronson hören und halt irgendwie rumnörden und halt noch Ideen haben und also und da so alleine in diesem riesen Gebäude rumzueiern, so, das hat total dazu beigetragen, dass wenn ich mir die Platte jetzt anhöre, dann habe ich immer dieses Gefühl. Ich bin immer in Schleswig auf diesem Weg vom Proberaum links in die Küche. Das ist so, das geht nie weg. Und das finde ich ganz geil, weil das ja, den Ort gibt es jetzt nicht mehr. Also den hat man sich da so, ich habe mir den so ein bisschen damit bewahrt. Deswegen ist das für mich eine ganz wichtige und eine Platte, die ich ganz, ganz gerne mag und ganz toll finde, wie die auch geworden ist.
Die großen stilprägenden Highlights auf Avalonia sind für mich und sicherlich für viele Turbostadt-Fans Ruperts Grün, Volta, Die Toten oder der Titelsong Avalonia. Aber auch Experimente wie Eisenmann bleiben in Erinnerung und für immer verknüpft mit der verschwommene Gestalten am Deich Nieselregen Schwarz-Weiß-Ästhetik im Album Bildwerk. Das Cover und das Booklet hat, Nerd Fact, übrigens Stefan Weyer, der Gitarrist der Band Love A, gestaltet.
Mit unserem Fotografen Horny zusammen, das ist ein Kumpel von uns, der da auch immer Fotos, den wir da auch aufgegabelt haben zu der Zeit. Und der war mit im Studio, der war mit, hat dann diese Pressefotos gemacht und daraus hat sich auch diese ganze Ästhetik ergeben, die Stefan dann aufgegriffen hat und mitgenommen hat. Und das, daraus haben die dann was zusammengepuzzelt. Und Kai Otto, der dann die Videos dazu gedreht hat, hat dann das auch mit aufgenommen. Also der hat dann auch gesagt, okay, dann besorge ich mir die gleichen Linsen, die Stefan jetzt benutzt hat für diese Sachen, damit wir die gleiche Brechung da in den Videos haben. Also so war da, da haben sich alle dann so quasi so miteinander besprochen und so.
Andreas Hornhoff, unser Horny, der hat für Fotos, hat er sich immer so Frischhaltefolie übers Objektiv gelegt, damit dann halt eine Optik ist. Also so, das hatte alles irgendwie so, es hatte alles diesen roten Faden. So jedes Foto, was irgendwie veröffentlicht wurde, man konnte sofort sagen, okay, das ist Avalonia. Das ist ein Foto aus der Avalonia-Zeit.
Eine ganz wichtige Sache habe ich hier noch gar nicht erwähnt. Anfang November 2015, da ist Avalonia schon angekündigt, unterschreiben Turbostadt einen Deal beim Hamburger Ableger des international agierenden Indie-Labels Pias. Ein Match. Dort veröffentlicht die Band ihre Studioalben bis heute. Avalonia gibt dem Fünfgespann nach Release in der öffentlichen Wahrnehmung nochmal einen ziemlichen Schub. Die Tournee auf dem Weg nach Avalonia ist die bis dahin größte in der Bandgeschichte.
Das ist eine Sache, die sofort da zu merken war, dass da auch die Konzerte einfach nochmal auf Schlag einfach nochmal größer geworden sind. Also wir haben sehr große Konzerte zu der Zeit gespielt.
Als Turbostadt im Berliner Kultschuppen Huxleys Neue Welt auftreten, bringen sie einen ganzen Shanty-Chor mit. Der gleiche Shanty-Chor begleitet Martin, Jan, Peter, Rollo und Tobi auch zu einem Fernsehauftritt im Studio von Joko und Klaas.
Das war auch lustig, weil so eine Fernsehproduktion überlaufen dann, also es waren ja 50 Seemänner, die da in der Kulisse rumliefen. Oder 50 nicht, aber 20, 30, aber keine Ahnung. Die haben die ganze Zeit nur Bier getrunken und standen, überall stand immer irgendwo einer in so einem Shanty-Outfit. Das war sehr lustig.
Ich weiß so, dass ich mit denen bei dieser Fernsehaufnahme wollte ich mit denen dann nochmal üben, so, und das kam überhaupt nicht zum Üben, weil sie mir halt Geschichten aus ihrem Leben erzählt haben und auch schwer damit beschäftigt waren, alle Biervorräte im Umkreis von 20 Kilometern auszutrinken in dem Moment. Aber es war ein sehr, sehr schöner Tag.
Nach Avalonia haben Turbostadt erstmal für eine längere Zeit auf der Bühne zu tun. Diese Platte wird unheimlich oft live performt. 2018 begleiten Turbostadt einmal mehr die Beatsteaks auf Tour. Beatsteaks-Bassist Thorsten Totze Scholz kann sich gut daran erinnern. Viel Spaß mit dem zweiten extrem unterhaltsamen Geburtstagsgruß samt Punkrock-Anekdote.
So, 1, 2, 1, 2. Alex, hier ist Totze. Moin. Du, pass auf, es geht um eine Geschichte, die ich von Turbostadt zu erzählen habe. Irgendwann vor, ja, das weiß ich gar nicht mehr, einiger Zeit haben wir wieder eine Tour gespielt und waren wir in der Jahrhunderthalle Jahrhunderthalle oder die Festhalle in Frankfurt? Irgend so eine große Halle. Turbostadt, die spielt, wir spielt, super Abend. Dann haben wir abends noch bei denen in der Garderobe gesessen, haben den ganzen Abend Deutschpunk gehört. Die konnten einem ja von Deutschpunk was erzählen, wovon ich ja nur träumen konnte. Hat totalen Spaß gemacht. Und dann sind wir irgendwie noch raus und dann gab es noch ein Bierchen und dann haben wir irgendwann versucht, den Turbostadt-Nightliner umzukippen. Das ist immer so eine Tradition im Hause Beatsteaks, dass man eine Supportband muss immer irgendwie ihren Bus kurz, muss Angst um den Bus haben. Und dann wurde der Bus gestürmt und dann haben wir noch diverse Sachen vom Bus angezündet. Wir sind auch noch, ich weiß ja nicht, wie das zustande gekommen ist. Dann gab es so kleine Feuerchen vom Bus. Und ich hatte mich letztens mit Horny, das ist der Fotograf, der früher schon Turbostadt fotografiert hat, der jetzt auch viel mit uns was gemacht hat, drüber unterhalten, dass das ein legendärer Abend war. Ein paar hatten am nächsten Tag extreme Kopfschmerzen. Ich glaube, Jan Wittmeier gehörte auch dazu. Das war wunderschön gewesen, wie wir erst versucht haben, den Bus zu stürmen, dann umzukippen, dann Deutschpunk gehört und dann haben wir noch irgendwelche Sachen angezündet. Also nicht die Busse und auch, also es war nicht gefährlich. Irgendwas lag da und musste entsorgt werden und wir haben es einfach verbrannt. Vielleicht waren es bloß irgendwelche Merch-Kartons oder so, die man dann jetzt nicht mehr so mitnehmen konnte. Das ist eine Sache, an die ich mich erinnern kann. Das sind arschcoole Typen, die haben Style, die stehen für was und sowas gibt es ja leider viel, viel zu selten, als wir jetzt irgendwann immer Schulterklopfen bekommen haben, wir würden so IOZs spielen und so. Da habe ich immer gesagt, ja, aber ey, was ist mit so Bands wie Torestadt? Die machen das, die hört zu deren DNA, wie man so schön sagt. Die machen das immer. Die sind immer unterwegs und spielen immer in so alternativen und autonomen Zentren und haben den Blick für die Strukturen und so. Ja, Hammerband. Ich liebe Torestadt und finde doch immer geil, was auf den Platten steht. Torestadt sind und werden immer bleiben und dann die fünf Namen, die ich jetzt nicht zusammenkriege. Ich kriege jetzt nicht alle fünf Mitglieder von Torestadt zusammen. Man darf so nicht übertreiben, ja. Also ich mag die und ich habe die Doliane, aber ja, wie die heißen. Ich kenne den Sänger. Ja, so sieht's aus.
Danke, lieber Thorsten. Ich habe auf jeden Fall gut gelacht. Diese Anekdote schlägt eigentlich auch eine sehr gute Brücke in die Nachtbrot-Ära. 2019 machen Torestadt nämlich endlich, was eine hervorragende Liveband im Laufe ihrer Geschichte mindestens einmal tun sollte, ein Live-Album aufnehmen.
Mit dieser Live-Platte, das ist so eine Geschichte gewesen, die eigentlich schon länger in so einzelnen Gesprächen innerhalb der Band mal so da war. Wie, wenn man sowas machen wollen würde, wie würde man das organisatorisch angehen oder so vom Prinzip her? Und das haben wir uns dann halt relativ lange überlegt. Und bis dann irgendwann, ich glaube, das war Roland, der dann irgendwie das so rausgehauen hat, mal bei irgendeinem Treffen mit Felten und Umberto, und dann war auch gleich klar, okay, dann machen wir das, und dann haben wir das angefangen zu organisieren.
Natürlich wird spätestens an diesem Punkt mal wieder reichlich diskutiert, bis irgendwann ein gutes Format gefunden ist. Nachtbrot soll ein Geburtstagsgeschenk sein, von Torestadt an Torestadt zum 20. Bandjubiläum.
Die Frage ist ja auch, inwieweit braucht die Welt jetzt ein Live-Album einer Punkband. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht, wie es dann wird. So, und dann sind wir daran gegangen, okay, dann machen wir das irgendwie so ein bisschen für uns. Also deswegen wahrscheinlich auch dieses, sie schenken sich das selber zum Geburtstag.
Diese Idee war auch schon lange vorher so innerhalb der Band immer besprochen worden, wie man das machen wollen würde und sowas. Das ist eigentlich auch das Interessante an der ganzen Geschichte. Weil natürlich kommen dann gleich so eine Sachen dazu, dass dann Leute von der Presseabteilung oder vom Label sagen so, ja, und dann müsste man nochmal, dann könnte das ja auch noch gefilmt werden und sowas. Und dann war schon gleich klar so, nee, das machen wir auf keinen Fall, wir machen nur eine Platte. Wir wollen auf keinen Fall, dass gefilmt wird, damit... Weil wenn ein Film dabei ist, dann wird der Fokus sofort, es geht alles dann nur noch um Film. Ja. Es geht nicht mehr um den Sound und sowas, weil du kannst das Mikro nochmal zur Seite stellen, das sieht kacke aus und so eine Sachen. Und dann, das wollten wir auf keinen Fall, dass das so in sich da quasi das alles kaputt macht. Sondern wenn, dann wollten wir eine gute Platte machen.
Bald steht dann auch die Entscheidung, wo Nachtbrot aufgenommen werden soll. Im Conne Island in Leipzig, einer der liebsten Torestadt-Stammlocations. Der Laden wird für 4 Abende gemietet. Am ersten wird aufgebaut, dann wird gespielt, gespielt und gespielt. Vor Publikum, versteht sich.
Ich weiß nicht, ob es von Anfang an 3 Abende waren, die geplant waren.
Nee, waren erst 2, glaube ich, ne?
Das, ja, in meiner Erinnerung waren es auch 2 Abende, die wir spielen wollten, sodass man auf jeden Fall einmal noch so einen Backup-Abend hat für den Fall, dass Dinge schiefgehen. Und dann wurden es im Endeffekt dann doch 3 Abende, weil der Zuspruch halt sehr groß war von den Leuten.
Torestadt laden die Fanbase also aktiv nach Leipzig ein und sind fast ein bisschen überrascht, wie viele maximal textsichere Ultras ohne zu zögern partizipieren wollen an diesem besonderen Projekt, nämlich 3x800.
Und dann kamen auch ganz viele Leute vorbei und das war auch für mich so ein Punkt, wo ich zum ersten Mal gesehen habe, Mensch, die begrüßen sich alle untereinander, die kommen von überall her und treffen sich und so, das ist ja so eine richtige Geschichte.
dann diese Erkenntnis, hey, geil, wir haben einfach Leute, die kommen, die machen das mit einem. Also, dass das Publikum halt einfach ein Teil von diesem, von dieser Idee geworden ist und das vorher nicht zu denken, obwohl wir ja schon so viele Jahre mit auch vielen von diesen Leuten schon spielen. Du, der Sound, klingt das alles gut? Schaffe ich das? Kriegen wir das? Bla, über alles denkst du nach und dann ist auf einmal so, ah geil, der wichtigste Teil der Live-Platte, der hat es einfach von alleine so gut gemacht. Da muss, also anscheinend musste man das gar nicht.
Martin und Tobi haben die große, große Stärke von Nachtbrot damit schon angerissen. Dieses Live-Album klingt stürmisch und mächtig, klingt wie ein rauschendes Fest, weil die Crowd sehr laut zu hören ist, weil sie Platz hat, die Funktion eines weiteren tragenden Instruments einnimmt. Moses Schneider, natürlich ist auch er in Leipzig dabei und produziert das Live-Album, beweist hier mal wieder ein wahnsinniges Gespür für die Stimmung und den Klang eines Raumes, auch wenn der diesmal von schwitzenden Menschen geflutet ist.
Diese 3 Tage in Leipzig, die ultra spannend waren, weil auch das Publikum ja so Gas gegeben hat. Was für eine hammergeile Location und wir hatten so viel Spaß und ich finde, man hört es diesem Album auch an. Jemand sagte mal, das wäre die Mutter aller Live-Aufnahmen.
Das war so das, was ich so irre fand an der ganzen Geschichte, dass alles irgendwie geklappt hat. Also wirklich wir hatten uns einen ganzen Tag das Coney Island am Tag vorher gemietet, quasi um alles vorzubereiten, alles zu verkabeln, alles durchzuchecken und so. Ne? Also das ist ja dann auch ein großer Aufwand, wie eine Platte halt so, ne? Und es war wirklich, es war kein Kabel kaputt, weißt du, das ist so, kein Kabel musste ausgetauscht werden. Wir haben das innerhalb von ein paar Stunden halt aufgebaut und es hat alles funktioniert und alle sagten, okay, dann können wir ja morgen loslegen. Dann kamen die Leute und ich weiß noch, wie wir auf die Bühne gegangen sind und das erste Lied gespielt haben und ich dachte, hey, scheiße, wie laut sind denn die Leute? Also die waren auch alle wirklich so, ey, es ist eine Live-Platte, jetzt rufe ich mich aber mal richtig laut hier. So, ne? Die waren alle so, die waren halt genauso wie wir, super vorbereitet auf den ganzen Kram. So.
Die große Challenge, ausblenden, dass man gerade kein normales Live-Konzert spielt, sondern eine Platte aufnimmt, die es für die Ewigkeit geben wird und auf der alles sitzen soll.
Im Grunde genommen das Einzige, was ich gemerkt habe, ist immer, wenn ich mich nach rechts gedreht habe auf der Bühne, dann sah ich halt Moses, der mit Kopfhörern auf einem an so einem Arbeitsplatz saß und sich Notizen gemacht hat. Genauso wie er das im Studio halt machen würde. Und das war so der einzige Moment, wo ich dann während der Konzerte wahrgenommen habe, ach ja, wir sind ja hier, weil wir gerade eine Platte aufnehmen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich hinter Peter Schmidt, der das auch wieder gemischt hat dann, also wir haben den ja irgendwann dann zu Abalonia getroffen und irgendwie ist er seitdem Teil von diesem Ganzen, dass Peter Schmidt sich dann irgendwann nach dem ersten Vorspielen so umgedreht hat und nach den Meinungen gefragt hat und ich weiß, dass ich alle super fand, aber ich habe halt immer, wenn es ums Publikum ging, immer mit dem Daumen nach oben gezeigt und immer gesagt, nee, lauter. Und Peter mich dann irgendwann noch anguckte und hat es dann lauter gemacht und dann, und jetzt? Ich sage, noch ein bisschen lauter. Und dann drehte er sich irgendwann um, als er das dann in der Gesamtheit gehört hat und gesagt, ah, okay, jetzt, ich verstehe. So, und das war dann so dieses, geil, wir machen eine Platte, wo das Publikum gleichberechtigt zu mir ist, weil genau so erlebe ich Abende, wenn wir irgendwo live spielen und das Publikum uns das Feedback gibt, was glücklicherweise sehr häufig passiert, weil es einfach das beste Gefühl auf der Welt ist. Dieses Zusammensingen. Das ist eine unserer besten Platten.
Wer sich die Nachtbrot-Tracklist durchliest, wird schnell feststellen, dass sie Best-of-Charakter hat. Eigentlich sind da sämtliche Songs zu finden, die wir bis hierhin in alter Zorn besprochen haben. Und Kriechkotze, ein Lied von der befreundeten Bad Nauheimer Band Delvo. Nachtbrot erscheint im Januar 2019 über das bandeigene Label 1809. In Kombination mit einem fantastischen Fotobuch voller von Bandknipser horny geschossener Bilder aus dem Turbostart-Touralltag.
Was bei diesem Fotobuch halt auch noch, also finde ich total wichtig war, das war halt, dass von Anfang an klar war, wir nehmen jetzt ja nicht nur, nicht wir fünf nehmen eine Platte auf, sondern das Publikum. Und das Publikum oder die Besucherinnen halt die Möglichkeit hatten, ihren Namen mit in dieses Booklet zu schreiben, dass die alle aufgeführt wurden, wer da an den Abenden mit dabei ist, und sich tatsächlich in diesem, in dieser Aufzählung der Namen einen Heiratsantrag versteckt.
Apropos Heiratsantrag. Ganz am Ende des Kapitels Nachtbrot hat Bassist Tobi nochmal das Wort, weil seine liebste Leipzig-Anekdote diesem Kapitel definitiv die Krone aufsetzt.
Ich hatte meine Frau Susanne mit, also damals noch meine Freundin. Und als wir da ankamen, traf ich einen guten Freund, Philipp Mülleimer, der total aufgeregt sich, keine Ahnung, ein halbes Jahr lang gemerkt hat, dass ich sagte, ey, du musst da mal einen Kaugummiautomaten finden. Weil ich glaube, ich mache der mal einen Heiratsantrag, wenn wir eine Live-Platte aufnehmen. Und dann kam der da total aufgeregt an mit seinem Akzent und hat gesagt, ja, ich habe alles abgesucht, aber es gibt keine Ringe mehr. Aber beim Rewe ist einer mit Ketten. So. Und dann sind wir da halt hochgelatscht, also Suse und ich. Und dann standen wir in diesem Kaugummiautomaten, dann habe ich da dran gedreht. Dann habe ich mir so eine Plastikkette rausgeholt und habe immer schön auf der Kreuzung in Kornewitz vom Rewe, bevor wir zum Frühstück gegangen sind, im Laden, habe ich einen Heiratsantrag gemacht. Und das ist für mich halt, und die hat auch ja gesagt. Und das war total super, weil ich dann dachte, also geil, was ist denn alles auf diesem Album? Die Leute drinnen, das Fotobuch, dieses, dass wir immer mal so ein Buch machen wollten, dann diese geile Platte, alle haben mitgemacht, der Heiratsantrag in diesen Namen, also in dieser Namensliste, dann meiner, so, das ist irgendwie, das habe ich dann auch live gesagt irgendwie, dass ich halt irgendwie, dass ich mit meiner jetzt Verlobten einen Heiratsantrag gemacht habe. Und haben die auch alle so, ey! Und das war so, oh, was kann ich für einen geilen Scheiß machen? Das war ein Mordsgefühl. Und das ist auch für mich jetzt so, also das ist einfach ein tolles Album, was ich mir selber auch gerne anhöre von uns, weil halt die Leute damit drauf sind. Ich höre unsere Musik, egal so, aber dass die da halt rumbrüllen und ab und zu hört man dann mal so irgendwo so einen kleinen Spatz, der irgendwie so, den man noch so, hui, irgendwo hört und dann freue ich mich darüber.
Da habe ich nicht zu viel versprochen, oder? Die Stimmung ist gut im Turbostart, infolge der beflügelnden Erfahrung Nachtbrot. Das ist auf dem Zeitstrahl auch daran zu erkennen, dass nur 55 Wochen später, also im Januar 2020, das nächste und zum jetzigen Zeitpunkt jüngste Studioalbum erscheint, Ud Lande. Es ist, und das in seiner Gesamtheit, eine Art Rückreise in die eigene Vergangenheit, dahin, wo die Geschichte und auch dieser Podcast begonnen hat, nach Husum. Ud Lande als Heimatalbum zu bezeichnen, fühlt sich aber trotzdem falsch an. Vielleicht nennen wir es stattdessen lieber, ich möchte kein Teil eurer Dorfgemeinschaft sein, Album. Es scheint, als hätten Turbostart Abstand, Großstadt, Lebenserfahrung, erste graue Haare gebraucht, um sich in ihrer Musik intensiv den Husum-Jahren nähern zu können. Anders ist es ja kaum zu erklären, dass 21 Jahre nach Bandgründung auf einmal eine Platte entsteht, die den Fokus aufs Großwerden an der Küste legt. Martin, erklär uns das bitte.
Ja, keine Ahnung warum. Vielleicht auch mit dem 20-Jährigen, dass man sich dann so ein bisschen biografisch dann denkt manchmal so, ne, und erinnert oder so. Das kann sein, aber das weiß ich ja nicht so genau. Das ist einfach ein bisschen so passiert.
Ud Lande ist nicht nur auf inhaltlicher Ebene ein Back-to-the-Roots-Projekt. Es klingt auch wieder ein bisschen mehr nach den lauten Anfangsjahren und adaptiert die Roughness, auch die Schnörkellosigkeit der ersten beiden Turbostart-Alben sehr bewusst.
Ich glaube, die Stimmung allgemein war, nach dem, was man vorher so gemacht hatte, oh, lass uns doch mal wieder ja, so Lieder wie früher machen oder so einfach drauf losspielen. Einfach, ich meine, da sind ja auch ordentliche Punkhauer, die auch auf einer Flamingo hätten drauf sein können. Also ist mein Empfinden. Die sind da ja auch mit drauf und das ist dann irgendwie vielleicht so zurückbesinnen auf, wie war man früher eigentlich auch so als Dorfpunker und was war damals so ein Husum für uns wichtig und ja, für mich eine sehr, sehr runde Platte, weil ich auch mit, also ich kann sofort bei jedem Lied habe ich die Situation vor Augen, so wie es für mich damals in Husum halt war. Auch mit den Protagonisten, mit der Stine, mit dem Luzi, ja. Die sind halt für uns alle sehr präsent gewesen und das verbindet einen oder mich verbindet das sofort mit der Jugend in Husum.
Ud Lande erzählt, Jan hat es gerade angesprochen, unter anderem die Geschichten von Stine und Luzi, zwei real existierende Personen, die Turbostadt als Husumer Kids selbst erlebt haben. Stine war eine alte Frau, die von ihren Nachbarn als Hexe beschimpft wurde, und Luzi der eigenbrötlerische Urenkel von Theodor Storm.
Der gehörte dazu, ja. Der lief da immer durch die Gegend mit seiner komischen Pfeife. Da hat er Muskatnusskram drin geraucht und so.
Der bunte Vogel. Also den, der auch viel belächelt wurde oder auch so arg, also so, viele Leute haben, glaube ich, mit dem Kopf über ihn geschüttelt, weil er auch nicht immer meinte, Schuhe tragen zu müssen und so. Er war so ein bisschen durchgeknallt, aber auf eine total nette Art und Weise irgendwie.
Und das sind natürlich jetzt alles so Gestalten, die damals, ich weiß, was dann denen auch an Unverständnis, an widerlichen Worten auch hinterhergerufen worden ist und so, also wie unverschämt auch diese vermeintlich gut erzogenen Normalbürger waren, wie ätzend die zu denen waren. So. Und jetzt sind natürlich, fangen sie dann an, sowas, also gibt auch in Husum Leute, die halt ein Buch dann über Stine geschrieben haben und so, die dann irgendwie so als Original. Damals gab es noch Originale, ja, die habt ihr damals beschimpft, so war das nämlich. Die fandet ihr alle ätzend, so, ja.
Genau darum geht's in fast jedem Song auf Ud Lande. Ordnung, Hecken, Belehrung, Hass, blinder Konformismus, die Intoleranz der Dorfgemeinschaft, nach oben buckeln, nach unten treten, blinder Gehorsam, abducken, wegducken, Schweigekultur, krawattentragender Menschenhass. Auch wenn der wütende Opener Rattenlinie Nord das für mich beste und sicherlich auch eindeutigste Stück in 25 Jahren Turbostadt nicht aus dem Husum der 90er, sondern aus dem Flensburg des letzten Kriegsjahres und der Nachkriegszeit erzählt, ist dieser Song Teil des großen inhaltlichen Albumbogens. Als den hochrangigen Schlüsselfiguren des NS-Staats 1945 der Arsch auf Grundeis ging, flüchteten einige von ihnen nach Schleswig-Holstein, zum Beispiel nach Flensburg. Den meisten von ihnen war es trotz ihrer grausamen Taten möglich, dort auch nach dem Zweiten Weltkrieg ein ungestörtes Leben zu führen, als Richter, Professoren oder Polizisten. Genau davon erzählt Rattenlinie Nord.
Ich habe auch lange in Flensburg gewohnt und ein gutes Beispiel dafür, wie nicht über solche Zeiten teilweise auch gesprochen wird in der Schule oder wie auch immer, war mir das überhaupt nicht bewusst, bis Martin dann irgendwann mit der Rattenlinie Nord kam und ich dann erstmal gedacht habe, aber Moment, also ich kenne halt die Rattenlinie Süd so oder die Rattenlinie Nord, was genau war denn das? So, das war für mich so ein Moment von, okay, ich lebe 15 Jahre in dieser Stadt und ich wusste es nicht.
Aber es ist natürlich auch noch ein bisschen Teil der Realität, mit der wir dann vielleicht aufgrund unseres Alters aufgewachsen sind. Ne? Dass die ganzen Täter ja noch da waren. Ne? Die ganzen Opas aus dem Dritten Reich. Und damit sind wir ja natürlich aufgewachsen. Diese ganzen alten Leute, die waren alle dabei. Ja. Also nicht so wie heute, dass man sagt, Mensch, ja, die haben da ja alle gar nichts mit zu tun, sondern die waren mit dabei. Das waren die, die da im Garten saßen und mit der Hacke gearbeitet haben. Das waren die Leute, die mitgearbeitet haben am Holocaust, die, na, und all diesem ganzen Kram.
Die ja auch überall in ganz Deutschland immer noch in führenden Positionen saßen. Also ob es nun Professoren sind oder bei der Polizei oder wie auch immer. Also so in so öffentlichen Orten, wo du jetzt vielleicht nicht unbedingt alte Nazis haben möchtest, aber sie sitzen oder sie saßen da halt.
Rattenlinie Nord ist so gut und so plastisch geschrieben, dass man beim Hören richtig wütend wird. Besonders beim quasi gesampelten Zwischenpart, in dem ein Interviewausschnitt vom NS-Täter Großadmiral Karl Dönitz eingespielt wird, der natürlich von nichts gewusst haben will.
Ja, aber wie das so ist, wir haben dieses Lied gemacht und da war dieser Zwischenteil und ich hatte mir überlegt, das wäre schon geil, dieses Sample da reinzutrennen, habe das aber lange nicht getraut, also auch meinen Bandkollegen vorzustellen, weil es schon krass ist, fand ich so. Und diesen wimmernden Typen da irgendwie da reinzubauen und so. Aber als ich das dann mich überwunden habe und das irgendwie allen geschickt haben, waren gleich alle so, oh, krass, ja, lass machen, unbedingt. Also das war so, da hatte ich gar nicht mit gerechnet, dass das so gleich so, fanden alle gleich gut.
Eine Zeile taucht auf Ud Lande mehrmals auf. die meiste Zeit gehst du auch gern allein. Das ist die Essenz dieses Albums und ein Ausdruck der Beziehung zwischen Marten, Rollo, Tobi, Jan, Peter und Husum. Die fünf haben einfach nicht reingepasst in diese enge Welt mit Meerblick, in der alle, die aus der Reihe tanzen, nachts angstschweißschwitzend im Bett liegen. In Ein schönes Blau heißt es unmissverständlich, wir können überall sein, nur nicht hier. Und in Brockengeist, wir mussten hier raus, was ja wiederum eine eindeutige Tonsteine-Scherben-Referenz ist.
Wir kommen ja aus der Gegend, auch in der Tonsteine-Scherben gewohnt haben dann quasi. Friesenhagen, nach Friesenhagen sind die gezogen, ja, um sich mit dem Land zu probieren und haben ja auch noch bis, also als wir jung waren, haben die da ja auch noch gewohnt.
Wie bereits erwähnt, klingt Utlande zerrig und kartoffelsackig. In Meisengeige brechen Störgeräusche durch, die Bassspuren stehen häufig im Vordergrund, alles bebt. Auf dem Cover ist ein auf Leinwand gemaltes Bild vom schäumenden Meer abgedruckt, gefertigt von Martens Opa.
Ja, ja, wir hatten eine lange Phase, keine Idee, wie das Ganze aussehen sollte und wie das heißen sollte und so. Und dann gab es so verschiedene Vorschläge von, die immer so zwei Leuten gefielen, drei Leuten nicht, so, ne? Und weiß ich noch, da war ich noch dann bestimmt vier, fünf Wochen war ich bei meinen Eltern oben da und bin durch Nordfriesland gelaufen und habe überlegt, was man sagen könnte. Und da bin ich ja bei meinen Eltern über das Bild gestoßen, ja. Und habe das dann mal den anderen gezeigt und gedacht, ob das vielleicht eine Sache wäre, die man machen kann. Mein Opa war also Hobbymaler. Und wir haben halt relativ viele Bilder von denen. Und die sind natürlich alle jetzt nicht künstlerisch wertvoll, aber er hat halt gemalt, so als Hobby, ne? Also weil es noch kein Fernsehen gab und so.
Utlande wird Anfang 2020 stilecht in einer Dorfkneipe an der Küste uraufgeführt. Alles riecht zu dieser Zeit nach runder Sache. Die Fanbase ist vom Album begeistert, alles sitzt. Utlande belegt sogar Platz 1 in den deutschen Vinylcharts. Und dann kommt, wir werden das in der nächsten Folge vertiefen, doch alles anders. Moses Schneider, ich muss hier wohl kaum erwähnen, dass er Utlande produktionsseitig betreut hat, gibt im Folgenden schon mal einen kleinen, ernüchternden Teaser.
Utlande, es hatte Pech, würde ich sagen. Also rausgekommen, glaube ich, Mitte Januar 2020 und 3 Wochen später kam die Pandemie und dieses Album ist nie richtig geboren worden. Normalerweise, wenn du ein Album aufgenommen hast, gehst du danach auf Tour und dann fangen die Songs erst wirklich an zu leben, weil sie dann öfter gespielt werden, weil sie dann zum ersten Mal vor Publikum gespielt werden und dann werden die Songs nochmal richtig groß und diese Chance hatte das Album und die Songs hatten das einfach nicht. Also, ich weiß noch, wie wir im Studio damals Rattenlinie Nord aufgenommen haben und die das hat mich total beeindruckt und war auch so total hin und weg, dachte so, wow, das geht durch die Decke, das wird auf jeden Fall wieder ein weiterer Meilenstein, so nach dem Motto. Und dann wurden wir so krass und wie alle in der Gesellschaft mega krass ausgebremst und hat auch tiefe Wunden hinterlassen. Also in der Rockmusik ja so und so und bei der Band erst recht. Und weil das ist ja eine Band, die von ihrem Publikum lebt und eben, jetzt komme ich nochmal zurück auf Nachtbrot, eben, die brauchen ihre 800 Leute, die halt lautstark mitsingen. Ich gehe ja meistens immer zu den Berliner Konzerten, ins SO36. Und das fällt es halt sofort auf, wer nicht mitsingen kann. Das fällt sofort auf. Der muss dann auch nach hinten. Die Person muss dann ganz schnell nach hinten. Und das ausgerechnet dann so eine Band mit so einem Publikum, dass es dann für 2-3 Jahre quasi ausgesetzt wird. Hölle, Hölle für alle. Für alle Beteiligten.
In der nächsten Episode widmen wir uns den speziell für Turbostart wirklich harten Jahren zwischen 2020 und heute. Und natürlich auch dem neuen, Anfang nächsten Jahres erscheinenden Album Alter Zorn. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen an alle, die bis hierhin dran geblieben sind, Sinus abonnieren, bewerten, teilen und wertschätzen. Und natürlich auch bei Turbostart und bei Felten, Casper, Totze, Josi Miller, Aaron von Frachter, Turbostart-Memes und Flux FM. Nächsten Donnerstag erscheint der vierte und letzte Teil von Alter Zorn, 25 Jahre Turbostart. Habt bis dahin eine gute Zeit. In Liebe, euer Alex Babian.